Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum zweiten Abend unserer Vortragsreihe Ideen, die die Welt verändern, veränderten. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an der Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik in den Studiengängen Kommunikationsdesign und freue mich Semester um Semester für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Ich glaube mittlerweile zum 15. Mal. Letzte Woche haben wir gleich mal das Wichtigste erledigt, nämlich die Ewigkeit. Fing ganz groß an mit umfassenden Ideen. Heute wird es vielleicht ein Hauch weltbezogener. Wir werden etwas zum Thema Mitbestimmung hören. Unser Referent ist Dr. Herbert Schlotter. Was sollten Sie über ihn wissen? Wahrscheinlich mehr, als ich jetzt kund und preisgeben will, aber Herr Schlotter hat studiert und zwar zweimal gleich, nämlich einmal zuerst, glaube ich, an der Fachhochschule für Sozialwesen, heißt das, glaube ich, in Esslingen.
Ja.
Das war, glaube ich, Sozialpädagogik, richtig. Und dann an der Universität Stuttgart Pädagogik und Philosophie, hat sich in Philosophie promoviert, hat eine Karriere durchlaufen, zuerst im Non-Profit-Bereich. Ich glaube, da war die Caritas eines der Unternehmen, bei dem er war. Und ist dann später in den Bereich der Versicherungswelt gewechselt und hat bei großen Unternehmen, dessen Namen hier sicher keiner nennt, gearbeitet, mehreren dieser Art. Ich glaube, das eine war die Allianz und jetzt ist es Württembergische und Wüstenrot. Und ist dort lange Jahre tätig gewesen im Bereich des Personalwesens, leitend tätig gewesen, das Konzernpersonal sozusagen verantwortet. Ich glaube, auch die Fusion maßgeblich mitgestaltet dieser zwei Unternehmen. Und da hat man, glaube ich, eine Menge zu tun mit Fragen, wie es mit den Mitarbeitern so bestellt ist, wie man mit ihnen umgeht und wie man sie womöglich einbindet in die Geschicke des Unternehmens. Und so sind wir mit dem Mang in dem Thema Mitbestimmung. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Schlotter.
Sehr geehrte Damen und Herren, freue mich hier zu sein. Freue mich auch, dass Sie also meiner Erwartung entsprechend so zahlreich gekommen sind. Schlechtes Wetter, relativ trockenes Thema, also schön. Ich weiß noch nicht, ob ich Ihnen wirklich einheizen kann heute Abend, aber ich werde mal versuchen, das Thema Mitbestimmung ein bisschen historisch aufzugreifen, weil man, um das Thema zu verstehen, glaube ich, auch die Historie kennen muss und will versuchen, Ihnen die wichtigsten Arten der Mitbestimmung zu erläutern. Und werde Sie auch nicht verschonen können mit ein paar Texten aus den jeweiligen Gesetzen. Aber nicht, damit Sie die auswendig lernen, sondern damit Sie einfach mal sehen, wie dieser jeweilige Sachverhalt tatsächlich im Gesetz steht. Weil man da durchaus besser verstehen kann, worum es geht. Also so sieht der Vortrag im Wesentlichen aus. Ich fange mal an, weil das grundsätzlich, glaube ich, einfach notwendig ist. Was ist denn eigentlich Mitbestimmung? Wie wird Mitbestimmung definiert? Mitbestimmung kommt eigentlich als Form der Teilhabe aus dem Versuch einer Demokratisierung der betrieblichen und Unternehmenswirklichkeit und hat eigentlich als Fokus die Teilhabe aller relevanten Gruppen in Betrieben am Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess. Sie kennen die Mitbestimmung aus anderen Lebensbereichen. Jeder will mitbestimmen bei allen Lebensbereichen, in denen er beteiligt ist. In der betrieblichen Mitbestimmung geht es speziell darum, dass die Arbeiter oder Angestellten mitbestimmen können, was die Eigentümer von Unternehmen und Betrieben entscheiden und an Maßnahmen vorsehen. Der Ausgangspunkt der ganzen Mitbestimmungsdiskussion ist, ich würde fast sagen natürlich, der Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Also zwischen denjenigen oder demjenigen, der das Unternehmen besitzt, dem Eigentümer, der natürlich auch Profit erzielen will, durch das Wirtschaften des jeweiligen Unternehmens und der Interessen der, manchmal sagt man Mitarbeitenden, also der Interessen der Arbeiter und Angestellten. Das war der Ausgangspunkt, und zwar noch gar nicht so lange her, wenn man die ganze Geschichte rekapituliert, sondern erst beginnend im 19. Jahrhundert. Und zwar, nachher komme ich drauf, in so einem historischen Überblick ab etwa 1850. Was sind die Ziele der Mitbestimmung? Die Arbeitnehmer sollen Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen erhalten. Und zwar vor allem hinsichtlich vier Aspekten. Gut, also es geht insbesondere um die Mitbestimmung in vier großen Kategorien, nämlich der Ordnung des Betriebs. Also ein ganz banales Beispiel, ob man in einem Betrieb rauchen darf oder nicht rauchen darf. Oder ob Zeiterfassungsgeräte aufgestellt sind und wo. Das sind so Beispiele für Ordnung des Betriebs. Also was darf man in diesem Betrieb tun und was soll man unterlassen oder was darf man nicht tun. Die Arbeitsbedingungen, wie, unter welchen Bedingungen arbeitet man, also in der Industrie natürlich anders als in Dienstleistungsunternehmen. Wie ist der Umgang mit dem Personal gestaltet und natürlich, wenn es um wirtschaftliche Entscheidungen geht. Wirtschaftliche Entscheidungen, werden Unternehmensteile gekauft, verkauft, wird fusioniert. All das sind ja nachhaltige wirtschaftliche Entscheidungen, die sich auch auf das Arbeitsverhältnis auswirken. Deswegen soll bei solchen Themen auch eine Mitbestimmung erfolgen. Gehen wir ein bisschen in die Geschichte. Bis ca. 1850 gab es eigentlich gar keine Form von Mitwirkung oder Mitbestimmung oder Teilhabe oder Mitspracherechte von Arbeitern oder Angestellten in Betrieben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass bis zu diesem Zeitpunkt der, sagen wir das, was man heute als Industrialisierung oder industrielle Fertigung und industrielle Produktion versteht, relativ weniger ausgeprägt war. Aber es gab natürlich schon einige Fabriken, Produktionsstätten, in denen zum Teil die Arbeiter überhaupt keine Rechte hatten, nach heutigem Begriff wirklich ausgebeutet wurden. Kein Kündigungsschutz. Wer krank war, konnte nicht zur Arbeit kommen, hat auch keinen Lohn erhalten. Wer länger krank war, hatte seinen Arbeitsplatz verloren. Verhältnisse, wie wir sie uns heute, glaube ich, auch nicht mehr vorstellen können und auch nicht mehr vorstellen wollen. Kleiner Exkurs, wer Interesse hat, Marx hat in seinen ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 davon gesprochen, dass der Kapitalist überall dem Arbeiter überlegen ist und ihm die Gesetze vorschreibt. Das hat die Situation ziemlich umfassend und auch zutreffend beschrieben. Ich empfehle Ihnen wirklich mal, in diese ökonomisch-philosophischen Manuskripte reinzulesen. Das gibt es ja auch, glaube ich, immer noch so als kleines Fischertaschenbuch. Das lohnt sich und man hat den Eindruck, dass der Karl Marx die Situation zumindest damals sehr, sehr klar, manchmal ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber sehr klar erfasst und beschrieben hat. Und das ist interessant für die Entstehung dieser, sagen wir mal, Arbeiterbewegung und auch der Geschichte der Mitbestimmung. 1849 gab es den erstmaligen Minderheitenentwurf in der verfassungsgebenden Nationalversammlung zur Gründung von Fabrikausschüssen. Also das war kein Betriebsrat, das war kein Mitbestimmungsorgan, das waren Fabrik, sogenannte Fabrikausschüsse von Arbeitern, in deren Folge dann auch einzelne sogenannte Arbeiterausschüsse in verschiedenen Betrieben, nicht flächendeckend, sondern nur in verschiedenen Betrieben entstanden sind. Der nächste Step war dann 1905. Ein Fortschritt auf der vorhin geschilderten Basis, zwingende Einführung von Arbeiterausschüssen in Bergbaubetrieben. Warum das Bergbaubetriebe waren, ist insofern verständlich und nachvollziehbar, weil dort natürlich die Arbeitsbedingungen besonders hart und auch gesundheitsfördernd und gesundheitsschädlich waren für die Arbeiter. Ich mache jetzt einfach so ein paar Schritte, die wichtigsten Stationen in der Entstehung der Mitbestimmungsgesetze 1920. kam das erste Betriebsrätegesetz, 1922 dann das Gesetz über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in die Aufsichtsräte. Also zunächst hatten wir Fabrikausschüsse, dann gab es Betriebsräte und dann kam der nächste Schritt, dass man nämlich Betriebsratsmitglieder in die Aufsichtsgremien entsandt hat. Das heißt, dass die Arbeitnehmervertreter einen rechtlichen Anspruch darauf hatten, in den Aufsichtsräten, die ja die Unternehmen kontrollieren, dort eine Stimme zu kriegen oder einige wenige Stimmen zu kriegen. 1927 gab es erstmals die Bestellung eines Arbeitsdirektors. Wenn Sie heute von Berichten über Unternehmen hören, dann kann es sein, dass Sie dort hören, dass der Arbeitsdirektor oder Personalvorstand oder Arbeitsdirektor bestellt wurde oder dass ein Vorstand als Arbeitsdirektor bestellt wurde. Das heißt, die Arbeitsdirektoren haben auch heute noch eine Sonderfunktion. Sie vertreten ja die Personalarbeit in den mitbestimmten Unternehmen und haben einen anderen Status als die regulären Vorstandsmitglieder, nämlich sie müssen mitteln zwischen den Interessen des Kapitals, der Eigentümer, und der Interessen der Arbeitnehmer. Die Eigenheit des Arbeitsdirektors liegt auch darin, dass dieses Vorstandsmitglied nicht gegen das Votum der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bestimmt werden darf. Bei den anderen ist das anders, bei den anderen Vorstandsmitgliedern, da kann der Eigentümer entscheiden, wen er bestellt, beim Arbeitsdirektor ist das nicht so. Hier haben wir wieder eine Besonderheit, dass dieser Arbeitsdirektorenstatus in einer Montangesellschaft, also in der industriellen Eisen, vor allem Eisen- und Stahlproduktion, entstanden ist, auch das ein Zeichen dafür, dass dort die Vertretung der Rechte der Arbeitnehmer als besonders dringend und wichtig gesehen wurden, weil die Arbeitsbedingungen einfach entsprechend hart waren. Dann kommt ein ganz besonders dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte, das Sie alle kennen und einordnen können, 1933 bis 1945. In dieser Zeit wurde nämlich 1934 jede Form von betrieblicher Mitbestimmung einfach abgeschafft. Das heißt, das Hitler-Regime, was aber eigentlich logisch ist und systemimmanent oder ideologieimmanent, hat natürlich keine Mitbestimmung von Arbeitnehmern in den Industrien haben wollen. 1946 dann die Errichtung von Betriebsräten durch ein Betriebsrätegesetz, das heißt natürlich nicht des alliierten Kontrollrats, sondern des alliierten Kontrollrats. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg, im Nachkriegsdeutschland, hat auch die Mitbestimmung wieder Fuß gefasst. Und dann ging die Entwicklung relativ zügig. 1952, ganz wichtiges Datum für die Mitbestimmung, wurde nämlich das erste Betriebsverfassungsgesetz erlassen, in dem die Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer in bestimmten sozialen, personellen und wirtschaftlichen, siehe vorne, Angelegenheiten festgelegt wurde. Das war auch verbunden mit einer sogenannten Drittelbeteiligung in den Aufsichtsräten, Drittelbeteiligung für die Arbeitnehmer, das heißt ein Drittel der Aufsichtsratmitglieder waren durch die Arbeitnehmervertreter zu stellen. Das ist auch heute noch so, geht aber zum Teil auch darüber hinaus, das werde ich nachher noch kurz erläutern. 1955 wurde das sogenannte Personalvertretungsgesetz mit Rechten für Personalräte als Vertreter der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst erlassen, also Betriebsverfassungsgesetz. Und Betriebsrätegesetz hieß es früher, gilt nur für private, sozusagen private Kapitalgesellschaften, gilt nicht für den öffentlichen Dienst, gilt auch nicht für Unternehmen der Kirchen beispielsweise. Die haben dann analog Gesetze und im öffentlichen Dienst eben das sogenannte Personalvertretungsgesetz. Gibt es, glaube ich, an der Hochschule auch, oder? Personalvertretungen. Also in den Wirtschaftsunternehmen heißen sie Betriebsräte, in den öffentlichen Dienstunternehmen Personalvertreter und bei den kirchlichen Betrieben heißen sie in der Regel Mitarbeitervertreter. Aber gemeint ist immer das Gleiche. So, noch ein bisschen weiter. 1972 gab es eine Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes mit erweiterten Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats. 1988, warum mir das wichtig erschien, aufzuschreiben, wurden die Unterrichtungs- und Beratungsrechte bei Einführung neuer technischer Anlagen eingeführt. Warum gerade 88 und warum gerade bei der Einführung technischer Anlagen? Das hing zusammen mit der damals aufkommenden Digitalisierung. Wer sich noch erinnert, so Anfang der 90er kam dann das Thema Mobilfunk, Mitte der 80er begann so das PC-Zeitalter. Heute kaum mehr vorstellbar, weil jeder von uns mit diesen Medien agierte, aber damals war das eine neue Errungenschaft und das hatte natürlich massive Auswirkungen auch auf die Art und Weise der Arbeit und auch auf die Arbeitsbedingungen. Deswegen gab es hier ein extra separates Unterrichtungs- und Beratungsrecht. Das heißt, wenn ein Unternehmen PCs einführen wollte oder einführte für die Bearbeitung, zum Beispiel in der Versicherungsbranche, ganz entscheidendes Thema, um einfach rationeller und schneller und produktiver arbeiten zu können, dann war das nur mit den Betriebsräten zu machen. 88, vielleicht haben Sie es mal gehört, Sprecherausschüsse. Da gab es eine Änderung im Betriebsverfassungsgesetz beziehungsweise die Einführung des sogenannten Sprecherausschussgesetzes. Das Sprecherausschussgesetz regelt, so wie das Betriebsverfassungsgesetz die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Betriebsräte regelt, regelt das Sprecherausschussgesetz die Rechte und Pflichten der leitenden Angestellten. Also das sind jetzt in der Regel jetzt nicht die entrechtetsten Mitarbeiter in Unternehmen, aber sie stellen doch eine Mitarbeitergruppe dar, so wie die Auszubildenden, für die auch extra bestimmte Rechtskonstruktionen gelten. So gelten auch Rechte für die leitenden Angestellten geregelt durch das Sprecherausschussgesetz. 1998, ein weiterer Schritt, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmen, das sogenannte Kontrakt. Brauchen Sie sich nicht unbedingt merken, sondern was hier wichtig ist, dass das gerade 88 kam und die Verbesserung bezüglich der Berichterstattung und des Risikomanagements in Aktiengesellschaften umfasst. Risikomanagement ist mittlerweile, vor allem nach der Finanzkrise 2009, ein unglaublich wichtiges Thema in den Unternehmen. Das heißt, jedes Unternehmen muss das Risiko seines Geschäftsmodells, Risiken, die im Geschäftsmodell stecken, analysieren, benennen und dem jeweiligen Aufsichtsamt oder der jeweiligen Gewerbeaufsicht auch melden. Das wird ziemlich scharf kontrolliert. Im Banken- und Versicherungsbereich ist es zurzeit beispielsweise so, dass die Unternehmen immer stärkere regulative Anforderungen erfüllen müssen, dass sie bestimmte Risiken mit Kapital, mit Eigenkapital hinterlegen müssen. Das heißt, man will verhindern, dass bei bestimmten Risikoeintritten die Unternehmen einfach pleite gehen und damit natürlich auch Hunderte und Tausende und zum Teil Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren gehen. So, und dann sind wir bald in der Gegenwart. 2001 gab es wiederum eine Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes mit einer Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten der Betriebsräte selber sowie das Ende der Trennung zwischen Arbeitern und Angestellten. Also früher waren die Rechte der Arbeiter etwas anders geregelt als diejenigen der Angestellten. Das wurde dann durch die Novellierung 2001 einfach aufgehoben. Macht auch Sinn, mittlerweile sind die Trennlinien auch relativ dünn zwischen diesen sogenannten Arbeitern und Angestellten. 2011, der letzte Stand, da wurde das Recht der europäischen Betriebsräte, es gibt mittlerweile ein Recht für europäische Betriebsräte, nämlich für multinational agierende Unternehmen, wurde in das nationale Gesetz, also in bundesdeutsches Gesetz transformiert und gilt seither auch in Deutschland. So, das war eigentlich so jetzt ein kurzer Überblick von, denken Sie zurück, von 1850, da gab es gar nichts, bis zum Jahr 2011, also 160 Jahre etwa, in denen sich die Rechte der Arbeitnehmer, in Klammer zu Recht, massiv verändert haben, massiv ausgebaut wurden. Wenn man mal jetzt das wieder ins Verhältnis setzt zu, sagen wir mal, der Zeit nach Christi, dann sieht man, wie lange die Phase gedauert hat, bis es überhaupt kam. Und warum es kam, hat natürlich nicht damit zu tun, dass man, sagen wir, 1800 Jahre geschlafen hat, sondern die Struktur des Arbeitens und die Struktur der Arbeit hat sich eben so fundamental verändert, dass überhaupt diese massenhaft abhängige Beschäftigung überhaupt erst entstanden ist. Also aus einer eher landwirtschaftlichen geprägten oder Handelskultur übergegangen in eine typische Industriekultur mit zigtausenden Arbeitern, Angestellten und relativ wenigen Unternehmern oder Unternehmenseigentümern. Ich werde Ihnen jetzt die drei wichtigsten Arten der Mitbestimmung erläutern. Und zwar gibt es erstens eine Mitbestimmung am Arbeitsplatz, also für den einzelnen Arbeitnehmer. Es gibt die sogenannte betriebliche Mitbestimmung. Das ist das, was man so normalerweise unter Mitbestimmung auch begreift. Und die sogenannte Unternehmensmitbestimmung, sprich Aufsichtsräte und der Entsendung von Arbeitnehmervertretern in die Aufsichtsräte. Fangen wir mal an mit der Mitbestimmung am Arbeitsplatz. Wenn Sie in einem Wirtschaftsunternehmen tätig sind, haben Sie als einzelner Angestellter im Wesentlichen vier Anspruchsgrundlagen, nämlich Informationsanspruch zur Tätigkeit und Verantwortung. Das heißt, Sie haben einen Anspruch darauf, dass man Ihnen sagt, was Sie tun sollen. Also Sie müssen Ihre Aufgaben kennen, ist ja eigentlich logisch. Sie müssen auch Ihre Verantwortung, Ihr Verantwortungsfeld und Ihre Verantwortungsdimension kennen. Normalerweise ist das beschrieben in Stellenbeschreibungen. Dann haben Sie Anspruch auf Informationen zu den Auswirkungen von bestimmten Planungen auf die Arbeitsplätze. Also wie gesagt, Einführung neuer technischer Rahmenbedingungen, Einführung neuer Arbeitszeitmodelle etc. etc. Einführung neuer technischer Infrastruktur, Arbeitsbedingungen, Großraumbüro, Einzelbüro, all das, was direkt auf Sie als Arbeitnehmer auswirkt und einwirkt, darauf haben Sie Anspruch, dass Sie darüber natürlich informiert werden. Ganz wichtig, Aufklärung über die Gefahren der Arbeit. Das ist jetzt im Dienstleistungs- oder im klassischen Dienstleistungssektor, jetzt nehmen wir mal Bankenversicherungen, nicht so entscheidend. Wobei es immer wichtiger wird, das sage ich nachher noch. Aber klassisches Beispiel, Sie arbeiten in einer Gießerei oder Sie arbeiten in einem chemischen Industriebetrieb, gehen mit Chemikalien um, da müssen Sie natürlich ganz genau informiert werden, welche Gefahren, welche Stoffe mit sich bringen, damit Sie keine Gesundheitsgefährdung erleiden müssen. Und nicht zu vernachlässigen, die Arbeitnehmer haben das Recht, Vorschläge zu machen, nicht nur die Pflicht, sie haben auch das Recht, Vorschläge zu machen, beispielsweise bestimmte Themen zu verbessern oder anders zu machen. Und sie haben ein Recht darauf, ihre eigene Akte einzusehen. Also mit Akteneinsicht ist nicht gemeint, dass sie in die Protokolle der Aufsichtsräte oder Aufsichtsratssitzungen Einblick nehmen können, sondern in ihre eigene Personalakte. Das ist übrigens mittlerweile so gelöst, dass in der Regel die Personalakten digitalisiert sind. Was den großen Vorteil hat, dass Sie als Arbeitnehmer auch über Ihren PC direkt Zugang kriegen auf Ihre Personalakte und jederzeit reingucken können. So hat sich das Thema völlig vereinfacht und hat auch unter anderem den riesen Vorteil, dass es nur eine einzige Akte gibt, die auch jederzeit vom Arbeitnehmer einsehbar ist und damit auch ein bisschen eine bessere Vertrauensbasis entstehen konnte, weil bei den Papierakten immer wieder die Frage war, ob eigentlich die Papierakte die einzige ist oder ob es noch sogenannte Nebenakten gab. Das ist mittlerweile vom Tisch. Jetzt werde ich Ihnen mal ein paar Sachen zeigen zum Thema Mitbestimmung am Arbeitsplatz. Da ist das sogenannte Arbeitsschutzgesetz einschlägig. Im Arbeitsschutzgesetz in § 5 heißt es Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Ich mache jetzt nur mal den ersten und dann zum Schluss noch einen weiteren Absatz. Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Wenn Sie jemanden beobachten, der auf einer Baustelle arbeitet, dann sehen Sie, dass die immer mit Helm, also eigentlich immer einen Helm aufhaben oder Die Bauarbeiter müssen vom Arbeitgeber Schutzkleidung zur Verfügung gestellt bekommen, das heißt auch beispielsweise Schuhwerk, die einfach entsprechend ausgestattet sind, um Verletzungen zu vermeiden. Das ist der Sinn des Ganzen. Und was noch vielleicht interessanter ist, sind die letzten beiden Punkte, die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken. Auch das muss untersucht werden im Hinblick auf die Gefährdungen für die Arbeitnehmer. Und interessant und auch weitreichend ist, dass der Arbeitsschutz auch umfasst die Analyse bzw. die Sicherstellung, dass keine unzureichenden Qualifikationen und Unterweisung der Beschäftigten erfolgt. Das heißt im Umkehrschluss, der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Mitarbeiter so zu qualifizieren, dass sie die Aufgaben, die sie machen müssen, auch ordentlich machen können. Und Unterqualifizierung bedeutet psychische Belastung und ist deswegen gesundheitsschädlich und deswegen verboten. Kleiner Exkurs zu diesem Thema. Dieses Thema psychische Belastung hat in letzter Zeit enorm Auftrieb bekommen. Sie haben das vielleicht auch zum Teil der Presse entnehmen können, dass die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz massiv zunehmen. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das ein Resultat der Sensibilität für dieses Thema ist oder ob es tatsächlich so ist oder ob es damit zusammenhängt, dass die Diagnosen für psychische Erkrankungen anders justiert sind. Das ist keine Unterstellung, sondern eine Frage. Dieses ist nicht ganz geklärt. Was man, glaube ich, zweifellos feststellen kann, ist, dass auch in Dienstleistungsunternehmen der subjektive Eindruck von Stress, von psychischem Stress tatsächlich zunimmt. Ich glaube auch, dass es tatsächlich damit zusammenhängt mit der wieder zunehmenden Arbeitszerlegung. Das heißt, dass Mitarbeiter auch an Bildschirmarbeitsplätzen relativ kleinteilige Aufgaben erledigen müssen, unter permanenten Push-Druck stehen, das heißt der Postkorb, der elektronische Postkorb wird permanent gefüllt und Sie haben nie den Eindruck, dass Sie fertig werden. Das ist wie Ihr Mail-Postfach, das immer voll ist. Ja, dieser Effekt, dass immer Sie arbeiten wie im Hamsterrad und der Postkorb wird nie leer. Das kann sein, könnte sein, dass das ein arbeitsprozessuales Faktum ist, das tatsächlich zu diesem Stress erleben und dann auch zu psychischen Erkrankungen oder Störungen führt. Der Arbeitnehmer hat aus diesem Paragraph 5 des Arbeitsschutzgesetzes heraus den individuellen Anspruch, dass sein Arbeitsplatz auf das Potenzial für psychische Belastungen untersucht wird. Und das wird mittlerweile auch relativ stark in Anspruch genommen, nicht vom einzelnen Arbeitnehmer, sondern von den Betriebsräten, die quasi anstatt oder in Vertretung der Arbeitnehmer agieren. Nächster Punkt, also Mitbestimmung am Arbeitsplatz. Jetzt kommen wir zu dem großen Thema der betrieblichen Mitbestimmung. Die betriebliche Mitbestimmung richtet sich vor allem auf Fragen der Ordnung im Betrieb, auf die Gestaltung der Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe, die Verteilung und Lage der Arbeitszeit, ganz wichtiges Thema, auch aber auf die Personalplanung und Leistungskontrolle. Während jetzt im vorigen Teil bei der Mitbestimmung am Arbeitsplatz der Arbeitnehmer selber im Zentrum stand und auch als Akteur tatsächlich tätig werden kann, geht es bei der betrieblichen Mitbestimmung eigentlich um die Rechte der Betriebsräte. Das ist das klassische Feld der Betriebsräte. Darum, um diese Themen kümmern Sie sich und vertreten die Arbeitnehmerschaft bei diesen Fragestellungen. Die betriebliche Mitbestimmung ist im Betriebsverfassungsgesetz, nicht im Arbeitsschutzgesetz, wie vorhin, sondern im Betriebsverfassungsgesetz oder eben im Personalvertretungsgesetz bzw. Mitarbeitervertretungsgesetz bei den Kirchen geregelt. Ich hoffe, es langweilt Sie nicht so sehr, aber ich glaube, das ist wirklich mal interessant ranzugucken, einige wichtige Passagen aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Da gibt es einen sogenannten vierten Teil, Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Und jetzt schauen wir mal auf die Begriffe mit Wirkung und mit Bestimmung. Das ist nicht das Gleiche, beziehungsweise es ist nicht dasselbe. Mitwirkung ist der übergeordnete Begriff. Mitwirkung heißt oder umfasst Information und Beratung oder und Mitbestimmung. Mitbestimmung ist die schärfste und die größte Form der Mitwirkung von Arbeitnehmern. Das heißt umgekehrt, wenn ein Sachverhalt mitbestimmt ist, kann der Arbeitgeber ohne die Zustimmung der Betriebsräte nicht agieren, weil der Betriebsrat mitbestimmen kann. Wenn er nur beraten und informiert werden soll, dann sitzt man sich zusammen und diskutiert und informiert, und wenn dann die Arbeitnehmer sagen, wir sind dagegen, und der Arbeitgeber sagt, ich bin aber trotzdem dafür, ich will es machen, kann er es machen. Nicht, wenn ein mitbestimmungsrelevanter Sachverhalt zur Diskussion steht. Deswegen dieser Paragraph 87 hier, den ich jetzt hier mit ein paar Themen zitieren möchte, das sind Mitbestimmungsrechte. Da geht ohne die Zustimmung der Betriebsräte nichts. Heißt gleich in Satz 1, der Betriebsrat hat in folgenden Angelegenheiten mitzustimmen, also Ordnung des Betriebs und das Verhalten der Arbeitnehmer. Also was darf man nicht. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit. Sie können als Arbeitgeber nicht einfach bestimmen, dass die Mitarbeiter morgens um 7 kommen und nachmittags um 4 nach Hause gehen. War vor einigen, ja, mittlerweile schon viele Jahre, vor sagen wir, einigen wenigen Jahrzehnten war das so, dass es die sogenannte Kernarbeitszeit gab. Das heißt, Arbeitsbeginn war um 7.30 Uhr und Arbeitsende von mir aus um 15.30 Uhr. In Schichtbetrieben entsprechend, und um 7.30 Uhr mussten sie da sein, und wenn sie nicht da waren, gab es halt eine Sanktion. Das ist mittlerweile im Wesentlichen vom Tisch, weil die Arbeitszeitmodelle natürlich viel flexibler geworden sind und es gibt die sogenannte flexible Arbeitszeit, da können sie kommen als Arbeitnehmer in Absprache mit ihren Kollegen, wann sie möchten, und können auch gehen innerhalb breiter Rahmen, kommen und gehen, wann sie möchten. Das hat den großen Vorteil, dass man natürlich auch das Privatleben viel besser disponieren kann und in Einklang bringen kann mit der Arbeit. Und man hat auch die Erfahrung gemacht, dass es durchaus leistungsfördernd sein kann. Also Ordnung des Betriebs, Arbeitszeit, Arbeitsentgelte, also Zeit, Ort und Art der Auszahlung. Kein Mensch kriegt heute mehr sein Gehalt in Cash. Also logischerweise wird das überwiesen, aber wann wird es überwiesen? Wann wird Ihr Gehalt überwiesen? Wann wird es bei euch überwiesen? Im Voraus. Das ist die komfortabelste Art des Gehaltsempfangs. Man kann im Voraus, also am Monatsbeginn, das Gehalt für den Monat überweisen, man kann es in der Mitte überweisen oder man kann es zu einem beliebigen Datum überweisen, spätestens natürlich am Ende. Am Ende des Monats ist es fertig, aber wie das gemacht wird, das muss mit den Betriebsräten einvernehmlich geregelt werden. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze. Darf Urlaub übertragen werden auf das Folgejahr? Wenn ja, wie lang? Und wenn ja, wie viel? Beispielsweise. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen. Das ist in der Praxis etwas weicher gehandhabt. Da heißt es nicht nur, auch durch aktuelle Rechtsprechung, nicht nur Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, sondern Einrichtungen, die dazu geeignet sind. Beispiel: Telefone. Sie können über Ihr Diensttelefon Privatgespräche führen. Die modernen Telefonanlagen sind so konstruiert, so wie bei den Handys auch, sie können alles auswerten. Ja, es gibt Gesprächsprotokolle über die angerufene Nummer, die Dauer des Gesprächs etc. etc. Da könnten Sie jetzt als Arbeitgeber natürlich einen Kontrollmechanismus aufbauen und nachgucken, erstens, mit wem hat jemand telefoniert, wie oft, wie lange, wie viele Privatgespräche, wie oft, wie lange, und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Solche Einrichtungen dürfen nur eingesetzt werden mit Zustimmung des Betriebsrats. Darum geht es. Ziffer 7, Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen. Gesundheitsschutz, hatten wir über das Arbeitsschutzgesetz schon ein bisschen. Dann Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, auch ein durchaus alltagspraktisch wichtiges Thema. Also denken Sie einfach an Essen. Ja, also hat der Arbeitgeber eine Kantine, was wird dort verkauft, zu welchen Preisen? Also die Preise können Sie nicht alleine festlegen als Arbeitgeber. Das geht nur mit Zustimmung der Betriebsräte. Kurios in dem Betriebsverfassungsgesetz ist, dass beispielsweise Sozialleistungen in der Ausgestaltung und in der Höhe zustimmungspflichtig sind, ob sie aber welche geben, das ist nicht zustimmungspflichtig. Also der Betriebsrat kann nicht mitbestimmen, dass sie Fahrgeldzuschüsse kriegen. Kann er nicht. Aber wenn der Arbeitgeber Fahrgeldzuschüsse gibt, dann muss mit den Betriebsräten verhandelt werden und auch Zustimmung eingeholt werden. Das ist ein bisschen kurios, weil das dazu führt in der Praxis, dass man dann manchmal, bevor man sich da in große Auseinandersetzungen und Streitereien begibt, sagt, dann schaffen wir es halt ganz ab. Dagegen kann der Betriebsrat nichts machen. Das ist eine Lücke, finde ich, und wird auch der Zwecksetzung eigentlich nicht richtig gerecht. So, dann geht es aber weiter beim Paragraph 87, Fragen der Lohngestaltung, variable Komponenten, Fixkomponenten und so weiter. Akkord- und Prämiensätze, betriebliches Vorschlagswesen, Gruppenarbeit, Einführung, Grundsätze und Durchführung der Gruppenarbeit. Wenn Gruppenarbeit eingeführt wird, nur mit Zustimmung des Betriebsrats. So, und dann die Ziffer 2, wenn eine Einigung mit dem Betriebsrat bei solchen zustimmungspflichtigen Sachverhalten nicht zustande kommt, dann entscheidet die sogenannte Einigungsstelle. Also es gibt eine Eskalationsinstanz zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Das ist die sogenannte Einigungsstelle, das ist ein Gremium, in dem ein Arbeitsrichter, also ein professioneller Arbeitsrichter vorsitzt und gleich viele Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter mit dabei sind und die Sachverhalte natürlich in der Regel kontrovers diskutiert werden und am Ende entscheidet der Einigungsstellenvorsitzende und das, was er entscheidet, das gilt. Da gibt es dann keine Eskalationsinstanz mehr. Also, zusammengefasst, Paragraph 87 für diese klassische Form der Mitbestimmung ganz wichtig, weil das die schärfste Form der Mitwirkung von Betriebsräten beschreibt. Noch eine kleine Ergänzung, auch aus dem Betriebsverfassungsgesetz, dass die Mitbestimmung bei sogenannten wirtschaftlichen Angelegenheiten. Denken Sie daran, dass viele Unternehmensteile verkaufen, mit anderen Unternehmen zusammengehen, Abteilungen umstrukturiert werden, das ist ja eigentlich nahezu an der Tagesordnung, das kommt wirklich regelmäßig vor. Auch bei solchen Angelegenheiten haben die Betriebsräte ein Mitbestimmungsrecht. Und zwar ist das geregelt im Paragraph 112, Interessenausgleich über die sogenannte Betriebsänderung und den Sozialplan. Interessenausgleich heißt, dass man mit den Betriebsräten über das Ob einer betrieblichen Änderung diskutieren und beraten muss und möglichst ein Interessenausgleich stattfinden soll, wie der Begriff sagt. Das heißt, die Betriebsräte sollen und dürfen als Vertreter der Arbeitnehmer die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer ins Spiel bringen. Die Arbeitgeber müssen dem so weit als möglich Rechnung tragen, aber können am Ende trotzdem handeln, wenn der Interessenausgleich gescheitert ist. Das ist wichtig, ich meine auch richtig, aber es besteht die Pflicht, diesen Ausgleich zu versuchen, ernsthaft zu versuchen. Wenn es beispielsweise um Kündigungen geht, um Reduktionen im Betrieb, um Personalabbau, klassisches Beispiel auch für einen Interessenausgleich, dann gibt es in der Regel einen sogenannten Sozialplan. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört aus der Presse oder Berichterstattung, dass, wenn ein Unternehmen viel Personal abbaut, dass ein Sozialplan die stärksten Nachteile für die Mitarbeiter lindert, in der Regel in Form von Abfindungen. Das hängt dann davon ab, von der sogenannten Formel Blue, Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltspflichten. Also je nach Status des Arbeitnehmers gibt es bestimmte Berechnungsparameter für die Abfindung. So, also 87, alle Mitbestimmungsrechte, eben eher Fragen der Ordnung des Betriebes und der 111er eher in Richtung wirtschaftliche Angelegenheiten. Jetzt noch abschließend vielleicht noch ein paar Absätze zum Sprecherausschussgesetz. Also Sprecherausschuss vertritt die Interessen der leitenden Angestellten. Leitende Angestellte sind normalerweise solche, die ein ganz entscheidendes Merkmal, leitende Angestellte dürfen alleine Mitarbeiter einstellen und entlassen und haben aufgrund ihres Status eine so hohe Gestaltungsmacht, dass sie wesentliche Entscheidungen fällen können. In der Praxis sind das, wenn man es nach dem Buchstaben des Gesetzes nimmt, in größeren Unternehmen, selbst in größeren Unternehmen, sind das nicht so viele. Trotzdem sind es bei großen Unternehmen so viele, dass deren Interesse durchaus auch vertreten werden kann oder vielleicht sogar muss. Und der wichtigste Teil, der hier im Sprecherausschuss drinsteht, ist eigentlich neben dem, dass in Betrieben mit in der Regel 10, wenn 10 leitende Angestellte in einem Betrieb vorhanden sind, dann können diese leitenden Angestellten einen Sprecherausschuss wählen, der ihre Interessen gegenüber der Geschäftsleitung vertritt. Das Wichtige steht hier in § 30. Der Arbeitgeber hat nämlich den Sprecherausschuss rechtzeitig und so weiter zu unterrichten bei der Änderung von Gehaltsgestaltung, wenn es um Beurteilungsgrundsätze gibt. Und er hat, letzter Satz, diese Themen mit dem Sprecherausschuss zu beraten. Was heißt das? Er hat sie zu beraten, aber er muss sich nicht nach dem Votum des Sprecherausschusses richten. Der Sprecherausschuss hat kein Mitbestimmungsrecht. Betriebsräte, haben wir vorhin gehört, Betriebsräte haben Mitbestimmungsrecht, hartes Mitbestimmungsrecht. Sprecherausschuss hat kein Mitbestimmungsrecht. Das heißt, man diskutiert, man versucht die Interessen abzugleichen, aber Arbeitgeber muss sich nicht danach richten und er muss es auch nicht tun, wenn ein leitender Angestellter entlassen wird, sondern er muss es lediglich dem Sprecherausschuss mitteilen. Absatz 2, Sprecherausschuss ist vor jeder Kündigung zu hören. Eine unterbliebene Anhörung des Sprecherausschusses hat die Unwirksamkeit der Kündigung zur Folge, die Anhörung. Also er kann nicht einfach einen Leitenden entlassen und dann ist gut. Nein, der Sprecherausschuss muss gehört werden und wenn der Sprecherausschuss sagt, sind wir dagegen, sagt der Arbeitgeber, ich mache es trotzdem und alles ist gut, aber er muss ihn anhören. Das Gleiche gilt übrigens bei normalen Mitarbeitern. Das richtet sich aber nach dem Kündigungsschutzgesetz. Jede Kündigung eines Arbeitnehmers ist dem Betriebsrat vorzulegen, ja, leitende Sprecherausschuss, Mitarbeiter, Betriebsrat. Wenn die Anhörung des Betriebsrats unterblieben ist, ist jede Kündigung unwirksam. So, Mitbestimmung am Arbeitsplatz, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, betriebliche Mitbestimmung, dieser § 87, wirtschaftliche Angelegenheiten und Sprecherausschussgesetz. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Teil der klassischen Mitbestimmung, nämlich der Unternehmensmitbestimmung. Die Unternehmensmitbestimmung bezieht sich auf die Mitbestimmung oder Wahrnehmung von Interessen der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten. Arbeitsschutz individuell, betriebliche Mitbestimmung, Betriebsrat und jetzt die abstrakteste oder wenn man so will, oberste Ebene der Mitbestimmung, nämlich die Mitbestimmung in den Aufsichtsräten von Kapitalgesellschaften. Bei mehr als 500 Mitarbeitern gelten die Mitbestimmungsregelungen nach dem Drittelbeteiligungsgesetz. Das heißt, diese Unternehmen, immer Kapitalgesellschaften, Aktiengesellschaften oder GmbHs, haben die Arbeitnehmer ein Drittel der Sitze im Aufsichtsrat. Und stellen Sie sich eine Gruppe vor, in der ein Drittel vertreten ist oder eine Gruppierung, in der ein Drittel durch eine bestimmte Gruppe vertreten ist, da kann man schon davon ausgehen, dass deren Worte auch zumindest gehört wird. Also sie haben keine Durchsetzungskraft, aber sie haben eine Mitwirkungsmacht. Bei mehr als 2000 Mitarbeitern gilt die paritätische Mitbestimmung nach dem sogenannten Mitbestimmungsgesetz. Brauchen Sie sich nicht merken, Drittelbeteiligungsgesetz ist die Drittelbeteiligung, Mitbestimmungsgesetz ist das Gesetz, das für die Unternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern zählt. Und dort haben die Arbeitnehmervertreter die Hälfte der Sitze, also pari pari. Wenn in einem fiktiven Fall wirklich eine Entscheidung pari gestaltet ist, hat im Zweifelsfall der Aufsichtsratsvorsitzende ein Doppelstimmrecht. Also wenn es drauf ankommt, könnte sich die Arbeitgeberseite, Aufsichtsratsvorsitzender ist eigentlich immer Kapitaleignervertreter, könnte sich die Kapitaleignerseite durchsetzen. Das passiert aber in der Praxis nie. Warum? Weil sie das Ding nicht auf die Straße kriegen. Da haben sie so viel Ärger und Stress dann bei der Umsetzung und so eventuell so viel Publicity, dass man das eigentlich nie macht. Also ich habe nie gehört, dass jemand durch einen Stichentscheid, ein Aufsichtsratsvorsitzender durch einen Stichentscheid entschieden hat. Es ist auch so, dass der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende in der Regel immer ein Arbeitnehmervertreter ist. Sei es aus der Gewerkschaft oder sei es von den Betriebsräten. Letzter Satz, Personengesellschaften sind nicht mitbestimmungspflichtig, da sie von diesen Gesetzen gar nicht erfasst werden. Also es geht wirklich um die Mitbestimmung in Kapitalgesellschaften. Das steht auch in dem Paragraph 1. Erfasste Unternehmen sind die in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder in einer GmbH. So, Zusammensetzung des Aufsichtsrats, das erspare ich uns. Das ist nicht so wichtig, nicht so entscheidend. Vielleicht ist das Faktum noch erwähnenswert. Unter den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer, also wir haben Arbeitgeberseite, Hälftige nach dem Mitbestimmungsgesetz und die Hälfte sind Arbeitnehmer. Diese Arbeitnehmerfraktion setzt sich aber immer zusammen aus unternehmenseigenen Betriebsräten, die in den Aufsichtsrat gewählt werden und Vertreter der Gewerkschaften. Also Vertreter derjenigen Gewerkschaften, die in diesen Unternehmen oder in diesem Unternehmenszweig tätig sind. Also beim Dienstleistungsbereich, bei uns beispielsweise ist es Verdi, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, die vertreten auch die Mitarbeiter im Banken- und Versicherungsbereich. Warum ist es so? Weil man versucht, durch die gesetzlich fundierte Entsendung von Gewerkschaftsmitgliedern, die Professionalität der Arbeitnehmervertretung in den Aufsichtsräten zu unterstützen. Die Gewerkschaftsvertreter sind ja hauptberufliche Gewerkschaftsvertreter, die sich in der Materie in der Regel exzellent auskennen, entsprechend geschult sind und deswegen setzt man voraus, dass die Interessen der Arbeitnehmer und zwar eher im kollektiven Bereich gut vertreten können und die Vertreter der unternehmenseigenen Betriebsräte kennen natürlich die Belange der Mitarbeiter in den Betrieben sehr genau und können die sehr gut vertreten. Also insofern, glaube ich, ist das eine ganz vernünftige Regelung. Also je nachdem, wie viele Aufsichtsratsmitglieder den Arbeitnehmern angehören, wenn es 4 sind, sind es 2 Vertreter der Gewerkschaften, wenn es 6 sind, sind es auch 2 Vertreter und wenn es 7 Arbeitnehmer im Aufsichtsrat sind, sind 3 davon Vertreter der Gewerkschaften. Den Arbeitsdirektor haben wir schon. Gleichberechtigtes Mitglied ist zur gesetzlichen Vertretung befugten Organs. So, also, Mitbestimmung am Arbeitsplatz, betriebliche Mitbestimmung und die Vertretung in den Aufsichtsräten als Mitbestimmung in den Unternehmen. Wie sieht es heute aus? Interessensgegensatz zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, meine ich, ist nach wie vor vorhanden. Das ist wahrscheinlich auch gar nie zu Ende sein. Das ist einfach ein normaler, natürlicher Gegensatz. Aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass sich die Lage der Arbeitnehmer wirklich so drastisch, die rechtliche Lage der Arbeitnehmer so drastisch, Gott sei Dank, verbessert hat, dass kein Unternehmen mehr, tun und lassen kann, was es will. Wie es vor 1850 sowieso war und bis in die Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die gesetzlichen Bestimmungen sind aus meiner Sicht wirklich ausreichend, auch wenn sie natürlich immer wieder gebrochen werden. Aber das ist auch, jedes Gesetz wird immer wieder gebrochen. Und wenn es gebrochen wird, heißt das nicht unbedingt, dass das Gesetz schlecht ist. Man wird natürlich immer darauf achten und die sogenannten Sozialpartner, nämlich die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften, sind natürlich immer auch bestrebt, die Rechtslage in der einen oder anderen Seite vielleicht ein bisschen zu verbessern. Im Übrigen gab es bis in die 50er Jahre, in der Nachkriegszeit, die ganz große Diskussion, ob man die Unternehmen nicht tatsächlich verstaatlichen sollte. Das war eine ernsthafte historische Diskussion. Das war nicht klar in der Nachkriegsära, wie das Ganze ausgeht. Also das, was wir heute kennen, das ist nicht ganz selbstverständlich. Es hätte auch ganz anders sein können. Und die Bestrebungen damals oder die Argumentation war natürlich so, dass man die Erfahrung, die man mit der Industrialisierung und der Entrechtung der Arbeiter gemacht hat, dass man das in der Zukunft vermeiden wollte. Und in der Ära Erhard hat sich das dann entschieden, dass sich dann die sogenannten Ordoliberalen durchgesetzt haben und diese Unternehmensmitbestimmung, so wie sie heute im Prinzip ausentwickelt ist, wurde damals so angelegt. Hätte aber auch ganz anders kommen können. Die Sozialpartnerschaft, glaube ich, hat sich wirklich bewährt. Ich glaube nicht, dass die deutschen Unternehmen so wenige Streiktage insgesamt hätten, so eine so relativ ausgewogene soziale Partnerschaft und Sicherheit, wenn es die Mitbestimmung nicht gäbe. Natürlich ist es in der Praxis manchmal so, dass die Entscheidungen auch arbeitgeberseitig viel zu lange dauern, bis sie umgesetzt werden, weil man sich einen Hals abdiskutieren muss zum Teil. Auf der anderen Seite, wenn man sie mal durchdiskutiert hat, auch bei Betriebsänderungen zum Beispiel, Strukturänderungen, Fusionen, mit Zustimmung und Unterstützung der Arbeitnehmervertretung, dann ist das Ding eigentlich gelaufen. Also dann kommt es eigentlich auch nie vor, dass die Arbeitnehmer als Belegschaft dann die große Revolte machen. Also insofern, meine Überzeugung ist tatsächlich so, dass es eine gute, wirklich eine gute gesetzliche Form der Mitbestimmung ist. Ich sehe allerdings ein paar Tendenzen, nämlich die, dass auch größere Konzerne natürlich diesem deutschen relativ ausgeprägten Mitbestimmungsrecht zu entgehen versuchen. Das Tarifrecht ist noch eine ganz andere Schiene, das hängt natürlich auch zum Teil damit zusammen, indem sie beispielsweise Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, und zwar in ein Ausland, wo es eben diese Mitbestimmungsgesetze nicht gibt, wo man einfach schneller und, wenn man so will, auch ein bisschen willkürlicher agieren kann. Es gibt außerdem die klare Tendenz der Zunahme von sogenannten tariffreien Beschäftigungen, das heißt auch, was die Vergütungsregelungen anlangt, die Arbeitgeber viel, viel freier sind. Auf der Basis entstehen ja zurzeit auch die großen Diskussionen über den Mindestlohn, also ob der Mindestlohn jetzt 8,50 gesetzlich definiert wird oder ob es Branchenlöhne gibt. Faktum ist, dass zigtausende Arbeitnehmer in sogenannten prekären Arbeitsverhältnissen leben und arbeiten müssen und kaum mehr Gehalt bekommen, als wenn sie Hartz IV empfangen. Das ist auf Dauer, glaube ich, nicht haltbar, weil die Motivation, so eine Arbeit zu machen, ist einfach zu gering. Da sagen sich dann manche, also dann kann ich es gerade sein lassen und beziehe mein Arbeitslosengeld 2 oder Hartz IV oder was auch immer, mit dem ich vielleicht gerade so mehr schlecht als recht über die Runden komme. Da fehlt es am Arbeitsanreiz, das kann nicht gut sein. Grundsätzlich gilt auch, insofern sind Sie da Gott sei Dank nicht so sehr betroffen wahrscheinlich, je geringer der Qualifikationsgrad, desto unsicherer die Beschäftigungslage. Das ist eine ganz klare Tendenz. Die demografische Entwicklung spielt eher den qualifizierten Mitarbeitern in den Rücken. die Arbeitssituation wird eher besser, aber die sogenannte Schere geht durchaus auf. Also schlecht qualifizierte Arbeitnehmer kriegen immer schlechter bezahlte Jobs, die auch möglicherweise noch im Ausland, ja, wenn sie hier nicht mehr funktionieren, dann verlagert man sie ins Ausland, was hier dann auch zu einer Arbeitslosigkeit führen kann. Also die Leiharbeitsverhältnisse, Mindestlohn und so weiter, das ist ein Thema, das uns die nächsten Jahre auf jeden Fall beschäftigen wird. Weitere Tendenz, die Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen durch Gewerkschaftsmitglieder im Aufsichtsrat ist nicht immer wirksam. Und zwar deshalb, weil die Gewerkschaftsfunktionäre natürlich auch im Prinzip hauptberufliche Funktionäre sind und ich glaube manchmal einfach auch den Bezug zur Basis verloren haben oder verlieren oder in der Gefahr sind zu verlieren. Die Macht der Gewerkschaften hängt stark vom Organisierungsgrad der Belegschaft zusammen. Eine Gewerkschaft ist nur dann stark, wenn die Mitarbeiter, die Belegschaft bereit ist, den meinetwegen zum Beispiel Forderungen, Gehaltsforderungen oder gar Streikforderungen von Gewerkschaften zu folgen. Je kritischer die Arbeitsbedingungen empfunden werden, desto höher der Organisierungsgrad und desto höher natürlich auch die sogenannte Mobilisierung der Belegschaft und insofern desto höher auch die Macht und die Einflussnahme der Gewerkschaften. Die unternehmenseigenen Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten, also die Betriebsräte, die haben aus meiner Sicht zu Recht eine sehr hohe Gestaltungsmacht. Sie haben vielleicht kürzlich auch gelesen, Daimler, Betriebsräte, Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wollten Zetsche loswerden. Es ist möglich, dass Arbeitnehmervertreter in einem so großen Konzern mitbestimmt durchaus auch dazu beitragen können oder sogar Vorstände zu Fall bringen können, wenn der Eindruck entsteht, dass die Interessen der Belegschaft nicht hinreichend berücksichtigt werden. So, jetzt noch abschließend, last not least, noch ein paar Megatrends. Megatrends sind so unscharf, dass sie kommen können oder nicht kommen können, aber kommen könnten. Ich glaube, dass die Mitwirkung und die Mitbestimmung als Form der Teilhabe mittlerweile eine völlig andere Dimension bekommen hat und dass die gesetzlichen Grundlagen wichtig sind und erhaltenswürdig sind, aber dass sie im praktischen Alltag weniger Gewicht bekommen, weil die sozialen Medien viel wirkmächtiger geworden sind. Wenn ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern schlecht umgeht, also ich sage mal ein größeres Unternehmen, also ein Betrieb mit 100 Mann wird da keine große Rolle spielen, dann müssen Sie mittlerweile aufpassen, was im Internet über Sie als Arbeitgeber geschrieben wird. Es gibt da diese Mitarbeiterportale, da können Sie als Arbeitnehmer anonym Ihre Kritik am Arbeitnehmer loslassen. Was zur Folge hat, dass die Arbeitgeber mittlerweile alle natürlich diese Seiten natürlich lesen und dort die Kommentare wahrnehmen können. Das brauchen nicht mehr die Betriebsräte machen, das machen die Mitarbeiter selber. Also diese sozialen Medien haben eine riesige Macht in der Meinungsbildung und wirken so im Sinne einer Mitbestimmung durchaus wirkmächtig. Kein größeres nachhaltig operierendes Unternehmen kann es sich leisten, die Arbeitnehmer nachhaltig schlecht zu behandeln. Also denken Sie kürzlich an Vapiano, das ist diese Restaurantkette, die Gewerkschaft Nahrung, Genussmittel, Gaststätten hat Vapiano angezeigt wegen Behinderung der Bildung von Betriebsräten. Also angeblich wurden dort Betriebsratsbildungen behindert und dann haben sie eine Anzeige bekommen und stehen dann im Spiegel Online. Das ist nicht gut. Da schmecken die Spaghetti manchem schon nicht mehr so gut. Gehen vielleicht nicht mehr hin. Oder anderes Beispiel Amazon kürzlich, die ja im Ruf standen, die massenhaft Leiharbeiter zu beschäftigen und die auch nur schlecht zu behandeln. Also selbst innerbetrieblich gibt es die Tendenz, dass die gesetzlichen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte gar nicht mehr als ausreichend aufgefasst werden von der Belegschaft, sondern der Kommunikation- und Meinungsbildungsprozess fängt viel früher an. Der fängt in der betrieblichen Realität an und wird natürlich durch diese Netzwerke Intranet und Internet dermaßen befördert, dass diese Mitbestimmung und Mitwirkung eine völlig andere Dimension bekommen hat. Mein Glas Wasser, das ich in den Wein schütten möchte, heißt aber, dass es auch eine Folge ist von schwindendem Vertrauen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass das Vertrauen auch in Arbeitgeber, zum Teil auch in Arbeitnehmer gegenseitig schwindet und man über jeden, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, über jeden Käse muss man diskutieren, jede Entscheidung muss legitimiert werden und über jeden Mist wird diskutiert, bis nichts mehr davon übrig ist. Das ist, glaube ich, hinderlich und reduziert Effektivität, reduziert Effizienz, und ich würde mich sehr freuen oder wäre ein starker Vertreter der Richtung, dass man wieder sagt, also gut, wir haben ein paar Entscheidungsträger auf beiden Seiten und die sind gut, deswegen haben wir sie gewählt und die sollen entscheiden, und wenn die Entscheidung falsch ist oder nicht gut, dann kann man sie kritisieren, aber man sollte die Dinge nicht endlos diskutieren. Kurioses Beispiel von unterbliebener Mitwirkung, obwohl die gesetzlichen Regelungen eingehalten wurden, ist Stuttgart 21. Das hat nicht funktioniert. Sie kriegen heute kein, auch wenn es rechtlich legitim ist, kein großes Veränderungsprojekt mehr durch, wenn man die Bürger oder die Betroffenen nicht hinreichend einbezieht. Was grundsätzlich gut ist, aber manchmal auch, finde ich, Grenzen haben sollte. Trotzdem ist Mitbestimmung gut. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Herbert Schlotter, für den Exkurs durch die Mitbestimmung und die vielen Aspekte. Einmal mehr für Sie Gelegenheit, unseren Referenten zu befragen, ihn in die Mangel zu nehmen, zu kritisieren, Anmerkungen zu machen und so weiter und so fort. Haben Sie schon was, was Ihnen auf den Nägeln brennt? Sonst mache ich wieder den Opener. Diese Idee, dass durch die sozialen Netzwerke da sich etwas Neues bildet, kann das wirklich eine rechtlich verfasste Mitbestimmung mittelfristig ersetzen? Also viele Einzelstimmen sind noch kein Chor. Also irgendeinem Unternehmen sozusagen durch Druck der Medien ein bisschen, Entschuldigung, ans Bein zu pinkeln, ist eine Sache, aber wenn alle pinkeln, hat das dann, irgendwann nützt sich's, glaube ich, auch ab. Ja? Also diese Aufgeregtheit, die da entstehen kann, hat die wirklich einen Effekt, der zum Beispiel Arbeitnehmerrechte dauerhaft sichern könnte? Ist das nicht vielleicht sogar eher gegenteilig so, wenn man sich nicht organisiert und nicht zusammentut, sondern immer nur in Anführungszeichen einzeln sein Stimmchen erhebt, dass man dadurch geschwächt wird?
Also ich glaube, das eine ersetzt das andere nicht. Also ich wollte nicht zum Ausdruck bringen, dass ich der Meinung bin, dass die rechtliche Form der Mitbestimmung ersetzt werden kann oder soll. Das glaube ich auch nicht. Also sie soll nicht ersetzt werden, weil sagen wir, soziale Netzwerke natürlich diese Aufgabe gar nicht wahrnehmen können. Aber ich wollte zum Ausdruck bringen, dass in einer bestimmten Größenordnung von Unternehmen die sozialen Netzwerke eine extrem, extrem wichtige Rolle spielen mittlerweile und eigentlich die Basis der gesetzlichen Mitbestimmung überdecken. Ja, ich mache immer wieder mal Erfahrungen am Arbeitsgericht, da werden ja alle möglichen Themen verhandelt. Und wenn Sie mal eine Gelegenheit haben, dann gehen Sie doch bitte mal ins Arbeitsgericht. Die Sitzungen sind in der Regel öffentlich, das heißt, man kann da reingehen und sich hinten reinsetzen. Tun Sie das mal. Vielleicht einen halben Tag oder zweimal. Dort erlebt man natürlich schon, worum es geht in der konkreten Ausgestaltung der Arbeit und in Konflikten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und wenn Sie das sehen, um welche Themen dort gerungen wird, dann würde ich schon sagen, also die gesetzliche Mitbestimmung, die muss schon so sein, wie sie ist. Wird auch nicht ersetzt. Sondern da merkt man natürlich, dass bestimmte gesetzliche Grundlagen einfach ignoriert werden. Werden von Arbeitgebern platt ignoriert. Und Arbeitnehmer verhalten sich manchmal auch unter aller Sau. Beide Seiten.
Mir ging es auch ein bisschen um den Organisierungsgrad.
Also die,
wenn ich
die
das Gefühl habe, ich kann für mich selbst meine Interessen ja gut vertreten, weil ich notfalls auch sogar einem großen Konzern Druck machen kann, ja, könnte es sein, dass ich vielleicht mich verkalkuliere.
Ja. Das Problem der Gewerkschaften ist zum Teil, dass der Organisierungsgrad jetzt, also bei uns in der Branche etwa bei 20 höchstens, man weiß es ja nicht genau, höchstens bei 20% liegt. Also nur 20% der Arbeitnehmer sind gewerkschaftlich tatsächlich organisiert, indem sie Mitgliedsbeiträge zahlen. Trotzdem ist die Macht der Gewerkschaften groß, weil sie dann auch für die anderen kämpft, die gar nicht Mitglied sind. Das ist ein Problem der Gewerkschaften, das müssen die für sich lösen, aber die Macht besteht. Die Macht besteht und die Macht haben sie sich erkämpft und je schlechter die Konjunktur und die Arbeitsbedingungen werden, desto besser wird es. Ist ja klar.
Ich gehe zuerst und dann dahin. Wie es zu dem Vertrauensschwund kommt, den Herr Schlotter diagnostiziert hat?
Das ist eine gute Frage, ich habe da keine Antwort. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, ich kann spekulieren. Ich habe, das klingt jetzt ein bisschen zu sehr nach Klischee, wenn ich sage, dass ich, dass der Eindruck der breiten Bevölkerung und der Arbeitnehmer ein bisschen sich entwickelt hat, dass die Unternehmen und Unternehmensvertreter einfach zu häufig abzahlen. Aber das ist eine Vermutung, das ist ein Klischee, ja, weil die Management-Gehaltsdiskussion, die ist ja in allen Medien, ich finde es ja auch kritisch, wirklich kritisch, und da gehen auch bestimmte Grenzen auch verloren, glaube ich, und dann kommt diese Reaktion ja, also dann ich auch, ja. Dann hole ich auch alles raus, was ich rausholen kann. Schwer zu sagen, oder hängt es mit den vielen Umstrukturierungen zusammen, dass man im Zweifel als Arbeitnehmer nicht den Eindruck hat, dass die Nachhaltigkeit in der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung jetzt so im Mittelpunkt steht, ja, sondern es ist schnelllebig und wenn ein Betrieb nicht funktioniert, dann macht man den halt zu oder verlagert einen Unternehmensteil ins Ausland, egal was mit den Arbeitnehmern passiert. Das sind wahrscheinlich mehrere Faktoren, die da dazu beitragen oder beigetragen haben.
Wir hatten da oben eine und dann.
Also ich habe den Betriebsrat mit verschiedenen Betrieben mitbekommen und ich war immer sehr überrascht, dass man das so als Störfaktor ansieht. Ich habe den Betriebsrat mal eine Chance gesehen. Das war selber mal aufgestellt dafür und ich habe zu meinen Kollegen auch damals gesagt, dass Leute, ich meine, wenn ich gewählt werde, dass ich euch da, also ich versuche mehr oder weniger einigermaßen auch neutral zu bleiben. Ich versuche nicht mehr oder weniger mit da durchzusetzen, dass die Leute einen Liegestuhl aufstellen können und jetzt mehr arbeiten müssen, was viele vielleicht auch erwartet haben oder sind vielleicht recht gewesen wären. Aber ich war immer sehr überrascht, dass man das als Störfaktor gesehen hat, nicht als Chance und als Kommunikationsmittel auch, um auch den Arbeitnehmer auch ein bisschen mehr zu schätzen. Und auch die Interessen und auch die Fragen, die da sind, auch die Ängste eventuell und so weiter. Also ich habe bisher noch kein Unternehmen mehr in die Unternehmen, wo es als Chance gesehen wurde und als Möglichkeit auch nicht zugegeben.
Ihre Frage ist die nach einer Erklärung dessen, dass das nicht als Chance gesehen wird? Oder was ist Ihre Frage? Okay.
Also nach Ihrer Interpretation wäre es ja richtig, das einfach als Positivum auch aufzufassen. Also nicht nur als Realität, mit der man klarkommen muss, möglichst gut klarkommen muss, sondern als Chance. Ja, das machen wahrscheinlich die meisten Arbeitgeber oder Arbeitgebervertreter deswegen nicht, weil sie in ihrer eigenen Entscheidungs- und Handlungsfreiheit eingeschränkt sind. Also ganz einfach, ja. Wenn ich etwas umsetzen möchte, von dem ich überzeugt bin, dass es richtig ist, dann möchte ich das entscheiden und umsetzen. Muss ich auch noch zum Betriebsrat gehen. Also ich glaube, Sie haben natürlich einen wichtigen Punkt getroffen. Es ist ja Realität. Das mich wundert dann eher, wenn jemand so argumentiert, naja, den Betriebsrat sollte man abschaffen. Das ist ja totaler Quatsch. Es ist eine Realität. Es gibt Rechte und Gesetze und an die muss ich mich halten. Und im Notfall hilft ja der Grundsatz, der wahre Egoist kooperiert. Also Sie kommen auf Sicht. Also wenn man immer unter der Voraussetzung, dass man ein bisschen nachhaltig agieren will, dann kommen Sie ohne Betriebsrat und ohne gute Kooperation nicht rum. Das geht einfach nicht. Sondern man muss dann tatsächlich, und das habe ich auch erlebt, wirklich sehr, man kann sehr vertrauensvoll mit den Betriebsräten zusammenarbeiten und kann da wirklich auch Gegensätze überwinden. Das kann wirklich eine Chance sein. Ja, ich kann auch mal im Vorfeld auf einen Betriebsrat, zu dem ich Vertrauen habe, das ist ja auch wichtig, sagen, wie sehen Sie das, wie könnte sich das entwickeln. Aber es sind natürlich auch nicht alle Betriebsräte so konstruktiv. Das ist eben auch so. Es sind halt auch, hängt halt auch davon ab, welche Typen da drin sitzen.
Ist es nicht vielleicht so, dass man regelt ja auch über 40 Jahre nach dem Krieg und dass seit den 90er Jahren sich natürlich alles gravierend geändert hat. Vor allem davon sind ja auch die sozialen, die Schere arm und reich, da wird ja auch viel drüber diskutiert, die sich ja multipliziert hat in einem unglaublichen Maß, dass diese Gesetze, über die wir jetzt da gerade gehört haben, noch für den klassischen Arbeiter und eigentlich für eine Zeit gebaut wurden, in der Realität eigentlich das Ganze schon längst überholt hat, weil diese ganzen Diskussionen jetzt über die Managergehälter und. Wenn ich mir so wirtschaftliche Prozesse mal anschaue oder auch in Firmen reingucke, ist es natürlich schon so, dass heute multinationale Unternehmen und auch große Unternehmen, Versicherungen etc. natürlich den Mitarbeiter ganz groß loben und natürlich, wenn Umzüge anstehen und dann wird da, werden Kommunikationskonzepte, haben wir auch mal eins gemacht, entwickelt und so weiter. Und man denkt fast, ist es denn eigentlich wahr? Also kann das wahr sein? Und letztendlich hat der Mitarbeiter doch überhaupt gar nichts zu melden. Die Globalisierung und alles, was damit zusammenhängt, sind Sie wirklich der Meinung, dass dieses Konzept noch zeitgemäß ist? Ich will damit nicht sagen, man soll die Betriebsräte abschaffen, aber die kommen ja manchmal vor wie so naive, harmlose Leute, die noch in einer Zeit verhaftet sind, die es heute eigentlich schon fast gar nicht mehr gibt. Sie haben ja teilweise auch angesprochen, was heute den Markt eigentlich beeinflusst, mit den digitalen Medien und sozialen Netzwerken und. Also mir kommt das ein bisschen komisch vor und ich glaube auch, dass deshalb das Vertrauen schwindet. Also nicht nur, dass man ganz genau weiß, letztendlich ist denen, die das Kapital haben, und das sind ja ganz wenige, doch völlig egal, was ihre Mitarbeiter, ihre Arbeiter oder sonst wen, ich will jetzt hier keinen Vortrag halten, aber das ist mir gerade so,
vielleicht nehmen wir mal den
klassischen Unternehmer, schon nicht mehr gibt, sind ja Manager.
Vielleicht nehmen wir den Punkt mal auf. Also ist das noch zeitgemäß? Das ist, glaube ich, der Kern der Frage. Ne? Ist es zeitgemäß, so zu agieren? Hat das noch etwas zu tun mit der Art von Wirtschaften, die Globalisierung uns im Grunde vorführt?
Ich glaube schon, dass es noch zeitgemäß ist, wenngleich es Teile gibt, die werden sich anpassen müssen. Also wenn wir mal die drei Kategorien durchgehen, die Mitbestimmung am Arbeitsplatz, die ist zeitgemäß. Das zeigt sich zurzeit eben, dass sie sehr zeitgemäß ist durch das Thema psychische Belastungen. Nach meinem Geschmack wird es auch ideologisiert, aber das ist ja legitim und auch überstrapaziert. Aber das zeigt, wie heiß das Thema ist. Und zwar durchaus individuell und erst seit ganz wenigen Jahren. Ja. Im Unternehmensmitbestimmungsbereich, glaube ich, ist es auch noch zeitgemäß, weil die Vertretung in den Aufsichtsräten natürlich eine Rolle spielt. Wenn die, man kann sich ja immer den anderen Fall vorstellen, wenn es jetzt keine Arbeitnehmervertretungen in den Aufsichtsräten gäbe, dann würden einige Entscheidungen anders ausfallen. Oder auf eine andere Stufe verlagert. Das wäre auch nicht viel besser. Wo es am meisten Reformbedarf gibt, glaube ich, ist tatsächlich der betriebliche Mitbestimmungsbereich. Da sind natürlich die Gewerkschaften auch zum Teil, da tun die sich auch schwer, als große Institution sich anzupassen. Das ist ja das Gleiche wie bei anderen großen Institutionen. Da ist eine gewisse Inflexibilität auch entstanden, die den konkreten Bedingungen nicht mehr so gerecht werden. Also ein markantes Beispiel, Heimarbeit. Also man nennt es ortsunabhängiges Arbeiten. Die sogenannten Wissensarbeiter wissen ja immer an jedem Ort alles. Also die können mit den digitalen Medien, die können zu Hause arbeiten, wenn sie Zugang aufs Netz haben. Die können egal, ortsunabhängig eben arbeiten. Dafür sind die Mitbestimmungsregeln überhaupt nicht passend. Da greifen sie nicht mehr. Ja, weil das Mitbestimmung Ort und Tage der Arbeitszeit. Oder wenn man sogenanntes Homeoffice oder Heimarbeit zulässt. Ich war jetzt letzte Woche, wenn Sie die halbe Minute noch erlauben, haben wir eine Versicherung in Holland besichtigt. Die haben 1996, bereits damals, es war revolutionär, haben die ein Raumkonzept entwickelt und ein Arbeitszeitkonzept, das jetzt so langsam überschwappt. Keinen festen Arbeitsplatz mehr im Bürogebäude, völlig freie Disposition, wo Sie arbeiten. Sie müssen nicht ins Büro kommen. Sie müssen sich nur absprechen und können sagen, also ich arbeite 3 Tage oder 4 Tage die Woche zu Hause und 1 Tag im Büro. Das geht. Und die sind sogar erfolgreich. Und für diese Formen, also ich sage mal künftiger Arbeit vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung, wird das Betriebsverfassungsgesetz angepasst werden müssen. Da passt es nicht mehr. Was diese Kapitalrolle der Eigentümer anlangt, da geht es halt in Richtung Internationalität. Ja, wo nationales Recht natürlich auch nicht mehr richtig greifen kann, wenn die Unternehmen tatsächlich wirklich multinational agieren. Dazu gibt es die europäischen Betriebsräte. Aber das ist so kompliziert wie die Europäische Kommission. Das sind Verwaltungsapparate. Und es ist ein gewagter Vergleich, aber wären wir mit unserem Euro als Unionswährung uns auch deshalb so schwer tun, weil wir keine Staatengemeinschaft sind. Also wir haben eine gemeinsame Währung, sind aber völlig unterschiedliche Staaten. So wird es ähnlich, glaube ich, mit der Mitbestimmung sein, dass wir nationale Rechtskonstrukte haben, aber multinational agierende Konzerne.
Ich glaube, an der Stelle ist vielleicht ein Gedanke, der vielleicht jetzt nicht so aufgekommen ist, kommt mir in den Sinn, nämlich das, um es vielleicht nochmal ein bisschen positiver zu bewerten. Ich glaube, dass da ein Beitrag für den sozialen Frieden drinsteckt, in solchen Konstrukten.
So, das, Mitbestimmung.
Ja, und das, egal wie man sie im Detail ausgestaltet und ob sie jetzt im Detail noch zeitgemäß sind und ob man sie jetzt da anpassen müsste an veränderte Arbeitsformen und so weiter. Aber dass dieser Effekt doch durchaus schätzenswert ist und ja auch als Erklärungsmodell herangezogen wird dafür, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten durch Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen in den letzten Jahren relativ gut durchgekommen ist. Womöglich muss man vielleicht vorsichtig sein, bevor man es in Bausch und Bogen verwirft, zu gucken, was hat Bestand, was ist sinnvoll, was hilft, was nicht. Nun gut.
Ja, ich darf nur 2 Sätze sagen. Man muss, egal wo man steht, muss man anerkennen, dass vor allem die deutsche Produktionsindustrie deshalb so relativ schadlos durch die Jahre 2010 folgende oder ab 2009 durch diese Finanzkrise gekommen ist, weil die Gewerkschaften sich damals wirklich flexibel gezeigt haben. Also was mit Kurzarbeit, also auch die Regierung, Kurzarbeit, Arbeitszeit konnten, also um diese Delle durchzustehen, das war wirklich gut. Das war wirklich gut. Also das hat auch dazu geführt, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben konnten. Und ich würde dir schon recht geben, das macht diese Mitbestimmung.
Wenig Streiktage
hat,
zum Beispiel, ne? Also was?
Hilft sehr stark, den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten. Und manchmal ist es auch so, dass Betriebsräte, Arbeitgeber auch von Fehlentscheidungen abhalten durch diese Diskussion. Die Arbeitgeber wissen ja auch nicht alles immer besser als die Betriebsräte. Und durch diese Diskussion der Gegensätze, ist ja im normalen Leben auch so, lernt man auch den eigenen Standpunkt zu relativieren und oft, nicht immer, aber oft führt es dann auch zu besseren Entscheidungen. Aber manchmal bremsen sie halt auch und dann ist es nervig.
Die Diskussion von Gegensätzen werden wir tapfer fortsetzen, Woche um Woche. Nächste Woche können wir übers Fernsehen diskutieren. Da kommt Harald Kirchner und erzählt uns ein bisschen was über dieses diskussionswürdige Medium. Herzlichen Dank nochmal, Herbert Schlotter, für den Vortrag, Ihnen für die Diskussion. Bis nächste Woche. Dankeschön.
Schönen Abend noch.
Schön? Gut.